Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Café Europa zu unserer ersten Veranstaltung im Brennpunkt. Im Brennpunkt ist eine gemeinsame Veranstaltung des Literarischen Kolloquiums Berlin mit der Leipziger Messe. Wir versuchen, Themen, die in Europa virulent sind, durch die Brille von Autoren sichtbar zu machen. Und das erste Thema, das wir uns ausgesucht haben, ist ganz dem Schwerpunktland oder des Gastlandes diesen Jahres, Litauen, das Baltikum. Wir haben eingeladen Claudia Sinnig, sie ist Übersetzerin aus dem Litauischen und eine der großen Vermittlerinnen von der Literatur Litauens ins Deutsche. Sergej Moreno, der in Lettland lebt. Mirko Schwanitz ist der Moderator der nächsten Stunde. Er ist Journalist, Kulturjournalist, bekannt aus von Deutschlandradio und vielen, vielen Anstalten der ARD. Und als Litauer ist Eugenius Ališanka hierher gekommen. Und rechts außen sitzt eine Dame, deren Namen Sie gleich von Herrn Schwanitz hören, die übersetzt und hilft uns, den Eugenius ins Deutsche zu bringen. Wir haben es ein bisschen eilig. Herr Schwanitz, die Bühne ist Ihre. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Sehr viele Menschen hier und ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass wir die außenpolitischen Probleme hier abschließend erörtern. Zu der Dame hier außen, wie sie genannt wurde, Ramune, ein wunderschöner litauischer Name, nicht Ramona würde man im Deutschen, Ramune, wunderbar klingender Name, Ramune Kubaite, wird sozusagen jene Stimme sein, die dem Eugenius das ins Ohr flüstert, was wir hier sagen, dass er uns also folgen kann. Ich will mich nicht lange bei der Vorrede und bei der Vorstellung aufhalten. Die Gesprächsteilnehmer sind vorgestellt. Wir wollen auf die schwierigen Nachbarschaften eher am Ende dieses Panels eingehen, weil wir glauben, wir müssen vielleicht auch erst einmal ein paar Basics noch mal klären. Deswegen vielleicht lassen Sie mich ein paar einführende Worte sagen. 40 Jahre lang war das Baltikum ja Teil der Sowjetunion. Keiner der drei baltischen Staaten, also Estland, Lettland und Litauen, war dies freiwillig. Die Fremdherrschaft des Deutschen Ordens, das russische Zarenreich, die Dominanz der polnischen Aristokratie in der polnisch-litauischen Union, das sind nur einige historische Stichwörter. Erst im Gefolge des Ersten Weltkrieges konnten die Balten überhaupt ihre Unabhängigkeit erringen, 1918, und das auch nur für sehr kurze Zeit, gerade mal 20, 22 Jahre, denn 1940 annektierte die Sowjetunion im Gefolge des Hitler-Stalin-Paktes die Länder, und es folgten sofort Massendeportationen aus Estland, aus Lettland, aus Litauen Richtung Sibirien. Ich nenne einfach mal ein paar Zahlen, damit man sich die Dimension noch mal ganz kurz vorstellen kann. Also mit dem Einmarsch der Roten Armee ins Baltikum wurden allein aus Estland sofort 20.000 Menschen deportiert, aus Lettland 17.000 und aus Litauen etwa 30.000. Diese Deportationen wurden dann gestoppt von den Deutschen, die plötzlich von der anderen Seite ins Land einfielen und sozusagen den Menschen auf andere Weise wieder den Boden unter den Füßen wegzogen. Und gleichsam mit dem Einmarsch der Deutschen beginnt ein beispielloser Massenmord an den Juden des Baltikums. Leider muss man heute sagen, unter tatkräftiger Mithilfe eben auch einiger Litauer, Letten und Esten. Und das ist natürlich bis heute ein sehr wunder Punkt, auch in der Auseinandersetzung mit der Geschichte. Das heißt, die baltischen Juden waren tot, bevor es überhaupt die Wannsee-Konferenz gab. So kann man das im Prinzip verkürzend sagen. Es ist ein bisschen pauschalisiert, aber so kann man es sagen. Noch vor dem Entstehen von Auschwitz und Theresienstadt waren die baltischen Juden eigentlich tot. Bei der Rückkehr der Roten Armee, als die Deutschen sich zurückzogen, flohen dann zigtausende Bürger der baltischen Staaten Richtung Deutschland und lebten dort bis 1947, teilweise bis 1949, lebten sie in Camps für Displaced Persons, auch was in der deutschen Geschichte vielleicht gar nicht so bekannt ist. Allein 50.000 Litauer lebten bis 1947 in deutschen Camps, hatten eigene Schulen, hatten eigenes Druckereiwesen. Noch heute gibt es ein litauisches Gymnasium in Deutschland, was also sozusagen auf diesen Camps noch beruht. Also so viel vielleicht ganz kurz zur Vorrede. Ich würde gern Eugenius fragen, was ich jetzt erzählt habe, das ist alles abstrakte Geschichte. Aber nicht nur im Baltikum, sondern generell, Geschichte ist eben auch immer persönlich. Und wie hast du denn eigentlich oder wie hat deine Familie denn diesen Teil der Geschichte erlebt, sagen wir mal 1940, als die Rote Armee sozusagen kam? Wie hat deine Familie, hat deine Familiengeschichte das beeinflusst?
Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad istorija vis dėlto nėra abstrakcija.
Erstmals möchte ich sagen, dass die Geschichte doch nicht abstrakt ist.
Istorija tai yra atmintis, plačiaja prasme.
Geschichte ist Gedächtnis.
Albertas Šveiceris yra sakęs, kad laimingas žmogus, laimė tai yra gera sveikata ir prasta atmintis.
Albert Schweitzer sagte mal, das Glück ist gute Gesundheit und schlechtes Gedächtnis.
Ir man atrodo, kad mes Europoje truputėlį per daug siekime tos laimės.
Und es scheint mir so zu sein, dass wir in Europa viel zu viel nach dem Glück streben.
Daugiau sveikatos ieškome ir kažkaip daug ką bandome pamiršti.
Wir suchen nach Gesundheit, nach Zufriedenheit und vergessen vieles.
Sąmoningai ar nesąmoningai, čia dar kitas klausimas.
Bewusst oder unbewusst ist das natürlich eine andere Frage.
Ir iš tokios situacijos aš manau, kad mes galime pasisemti dvi pamokas.
Unter solche Situation sollten wir zwei Lehrstunden lernen.
Viena yra tokia, kad žmogaus prigimtis per tūkstantmečius, jo labiau per dešimtmečius, labai menkai keičiasi.
Das menschliche Angeborene ändert sich ganz langsam.
O kita pamoka, tai yra ta banalioji pamoka, kurią turbūt visi žino, tai yra toks posakis. Nežinantis istorijos kartoja ją du kartus.
Und die zweite Lehrstunde wäre, der Mensch, der keine Geschichte kennt, muss sie zweimal wiederholen.
Ir man atrodo, kad mes dabar esame per daug dažnai paliekami po pamokų kartoti.
Und es scheint mir so zu sein, dass wir heutzutage viel zu oft nachsitzen müssen.
Ir ypač, kai kalbame apie kaimynus, kai kalbame šiuo atveju apie Rusiją.
Und vor allem, wenn wir über die Nachbarn, über die Situation heutzutage sprechen.
Na, apie dabartinės Rusijos situacija, apie jos prigimtį, apie jos imperinės ambicijas, aš manau, kad mes dar čia turėsime progos pakalbėti.
Über das heutige Russland, über die Situation, über Mentalität des russischen Volkes.
O mano asmeninė patirtis, va tai kaip ir klausimas buvo, asmeninė patirtis yra labai susijusi su visa šita situacija, su Rusijos okupacijomis, nes 41 metais mano senelių šeimos buvo deportuotos į Sibirą.
Meine persönliche Geschichte ist sehr verbunden mit Russland, also Erfahrung ist verbunden mit Russland, weil meine Familie wurde 41 nach Russland vertrieben.
Mano abu seneliai. Vienas senelis buvo sušaudytas.
Meine beide Großeltern, ein Großvater wurde erschossen.
Kitas mirė iš bado.
Der andere hat verhungert.
Ir visą tai vyko tokiose rešotose, gal istoriškai tai yra toks žinomas kalėjimas, į kurį būdavo atskiriami vyrai. Kalėjimas, rešotai.
Rešotai. Das ist alles passiert in Rešotin. In Gefängnis, wo die Männer separat von Frauen hingeschickt wurden.
Nes Rusai tremdami šeimas elgėsi taip, jie atskirdavo vyrus atskirai ir moteris su vaikais tremdavo į lagerius, o vyrus dažniausiai atskirdavo ir į atskiras vietas.
Die russische Weise damals war so, dass die Familien wurden getrennt, die Frauen mit den Kindern waren im Lager und die Männer wurden ins Gefängnis geschickt.
Žodžiu, tai buvo 41 metais, jos ištrėmė,
ten
mano tėvams vienam buvo 11, kitam 7 metai, 8.
Mein Vater war 11, meine Mutter war 7.
Jie ten užaugo.
Die sind da aufgewachsen.
Tiesiog tremtyje, po to jiems buvo leista iš lagerių persikelti į didesnius miestus, bet negrįžtant į Lietuvą.
Sie sind damit aufgewachsen und dort aufgewachsen und letztendlich konnten die in die größeren Städte ziehen, allerdings nicht zurück nach Litauen gehen.
Ir jie įsikūrė Barnaulė, tai yra toks nemažas miestas Altajaus krašte.
Die sind ansässig geworden in Barnaul, das ist ja in Region Altai in Russland.
Ir jiems buvo leista grįžti į Lietuvą tik tai 1962 metais.
Und das 1962 wurde den Eltern erlaubt, zurück nach Litauen zu gehen.
Aš gimiau 1960 metais.
Und ich bin 1960 zur Welt gekommen.
Ir būtent Barnaule.
In Barnaul.
Tai tokia buvo, na, sakykim, šeimos patirtis, kuri be abejo tęsėsi ir per visus tolimesnius okupacijos laikotarpius, bet čia turbūt jau kalbėsime atskirai.
So war meine persönliche Familiengeschichte. Aber und die Geschichte natürlich folgt während der ganzen Okkupation und auch bis heute, aber das werden wir noch später besprechen.
Ja, das ist ein Beispiel, aber Sie müssen sich natürlich vorstellen, dass fast jede Familie in Litauen eine ähnliche Geschichte zu erzählen hat. Also, dass jeder hat Verwandte, Bekannte, Freunde, die praktisch diese Phase Deportation in Russland geboren, zurückgekommen oder geflohen, in die Emigration gegangen. Das ist Geschichte, ist in nicht nur in den litauischen, auch in den lettischen und estnischen Familien sehr, sehr, sehr präsent. Gucken wir mal nach Russland. Sergej ist in Moskau geboren, ist in der Sowjetunion zur Schule gegangen und ist 1987 erst nach Lettland gezogen, arbeitet dort heute als Übersetzer, hat Paul Celan übersetzt, viele wichtige Autoren ins Russische, also Bobrowski gerade, Johannes Bobrowski hat er gerade ins Russische übertragen, einen neuen Band. Sergej, was hat man denn eigentlich in der Sowjetunion über das Baltikum erfahren? Was hat man da gelernt? Also welche Bedeutung hatte das Baltikum für Russen oder für Sowjetbürger, sagen wir mal?
Schwer zu sagen. Wenn du meinst, was genau habe ich in der Schule gelernt? Was habe ich in der Schule gelernt? Das ist schwer zu sagen, weil ich habe meine Schule vor 35 Jahren beendet. Also wollen wir genau und präzise sein, dann sollte ich sagen, dass wir haben nichts gelernt. In heutigem Sinne über Baltikum haben wir nichts gelernt und nichts gewusst. Aber es gibt noch viele, mehrere Sachen, was habe ich in der Schule nicht gelernt. Zum Beispiel das, dass die Grenze nicht nur der Nationen, sondern nicht nur oder überhaupt nicht zwischen Nationen, sondern arm und reich verlaufen. Warum sage ich das? Natürlich will ich nicht Mirko und Eugenius opponieren und ich werde da nichts machen, aber ich soll sagen, dass zum Beispiel das heutige Sicht auf das Problem der russischen Okkupation ist ein bisschen oberflächlich und tendenziös. Natürlich, das war eine Annexion. Aber Annexion, das ist ein korrektes politisches Begriff, Und ja, das war eine Annexion, genauso wie Russland, heutiges Russland, hat Krim, die Krim annexiert. Ja, das ist klar. Aber wenn wir verwenden solche Wörter wie zum Beispiel freiwillig und unfreiwillig, es geht ein bisschen schwieriger, weil im unabhängigen Lettland die Gesellschaft war sehr streng gespalten, genauso wie heute. Und die Grenze ging, vorlief genau zwischen, nicht nur zwischen Arm und Reich, sondern zwischen Nationen, weil die reichsten Leute im Lettland waren nicht die Letten, sondern Deutschen, Russen und vor allem Juden, Lettlands Juden. Und Letten ist ein ziemlich verschlossenes Volk, der das ist für mich ein bisschen peinlich, darüber zu reden, aber trotzdem sage ich, würde ich sagen, dass Letten immer mehr das Blutrecht favorisieren. Ja, so ist es. Und die diese ein bisschen nationalistische Politik vor dem Zweiten Weltkrieg. Als Folge hat das, dass fast alle Familien wurden gespalten. Fast in jeder Familie Bruder hat gegen den Bruder gekämpft. Es gibt auch wie Opfer, so auch die Kommunisten. Und viele Leute seien im Beitritt zu Russland ein Ausgang. Natürlich, das war ein Quatsch. Russland war kein Ausgang. Aber die Leute haben, wussten nicht. Und Informationsmangel immer führt uns zu blöden Entscheidungen. Das stimmt. Und das war, ich würde sagen, das war halb freiwillig. Mehrere Leute dachten, dass das kann Lettland vor dem Wehrmacht Truppen schützen. Ja, und dann wurden sie natürlich ein bisschen, oder ja, ein bisschen, das ist ein bisschen zynisch, Entschuldigung, ja, schwer enttäuscht. Und natürlich, das habe ich in der Schule nicht gelernt, leider.
Ja, also hier haben wir schon ein zweites Feld, mit dem sozusagen alle Bewohner dieser Länder umgehen müssen. Dieser Riss, der sich durch viele Familien zieht. Also wir haben nicht nur das Problem, dass die Deportationen noch sehr präsent sind, sondern dass eben auch der Riss durch die Familien, der sich dadurch ergeben hat, auf welche Seite sozusagen ein Familienmitglied sich gestellt hat. Und vielleicht werden Sie es wissen, in den baltischen Staaten gab es den einzigen nennenswerten militärischen Widerstand noch 10 Jahre nach 1944 bis 1951-53 gab es Partisanen in den Wäldern, die gegen die sowjetischen Truppen gekämpft haben, was aber dazu führte, dass natürlich Gegenmaßnahmen ergriffen worden sind, Vergeltungsmaßnahmen gegen die Bauern. 80% der Leute im Baltikum lebten damals 1940 eben noch oder auch 1944 noch auf dem Land und nicht in den Städten, sodass also dort wieder deportiert wurde, um sozusagen diesen Kämpfern die Nahrungsquellen zu entziehen. Und da gab es natürlich Kämpfer, die auf der einen Seite gekämpft haben. Es gab aber auch welche, die zusammen mit dem NKWD zum Beispiel gemeinsame Sache gemacht haben, worauf die Partisanen wiederum vermeintliche Kollaborateure umgebracht haben. Und es gab also auch bürgerkriegsähnliche Zustände. Und dieser Riss geht heute durch die Familien. Und natürlich fragen sich viele, mein Gott, wenn ich jetzt anfange, an der Familiengeschichte rumzukratzen, mein Gott, was kommt da zum Vorschein? Und das hat damit zu tun, dass es große Ängste auch gibt, sich überhaupt mit der Geschichte zu befassen. Claudia, du bist ja Übersetzerin. Vielleicht reden wir mal über die Literatur. Das, was Eugenius jetzt erzählt hat, das, was Sergei jetzt erzählt hat, wann kam das denn in der Literatur dieser Länder an? Und, oder wann konnte das ankommen in der Literatur?
Ja, danke. Ich glaube, in der Literatur ist es eigentlich immer Thema gewesen. Der Diskurs, den Sergej jetzt geschildert hat, der ist eigentlich der Diskurs der Sowjetliteratur immer gewesen. Es gab zum Beispiel einen Lenin-Preisträger, Jonas Avijus, der einen Romanzyklus geschrieben hat in den 60er Jahren und in den 70er Jahren, der hieß Die Zeit der verödeten Höfe. Und die sowjetische Sicht war tatsächlich die, dass es im Baltikum eine nennenswerte pro-russische Opposition gegeben habe in den 30er Jahren und dass im Baltikum man in Sowjetrussland eine Gegenwehr gegen die deutsche Gefahr erblickt habe. Diese Sicht ist inzwischen revidiert, einfach auch durch die Zahlen. Also die kommunistische Partei und pro-russische Bewegungen in Litauen zumindest waren verschwindend klein, also kleiner als in Deutschland. Eine Sicht, dass man in den Sowjets Befreier oder auch einen Schutz gegen die Nazis sieht, kam in Litauen, soweit mir bekannt, also auch aus der mündlichen Überlieferung nicht vor eigentlich. Was es gab, glaube ich, war, und das habe ich durchforstet, also auch in einem Artikel veröffentlicht in der Osteuropa, das war, dass man zunächst, also als die sowjetische Invasion kam, 1940, gab es Verwirrung. Also es gab dieses Gefühl, wer weiß, ob nicht die vielleicht tatsächlich nicht ganz so böse sind, wie sie wirken, weil sie haben sich am Anfang sehr, sehr freundlich und sehr rettend gegeben. Eigentlich sozusagen auch, dass sie eine Art von sozialer Gerechtigkeit vielleicht herstellen oder versprechen, den Bauern Land und so. Was sich aber sehr, sehr schnell geändert hat. Also etwa, und das kippt auch in der Literatur, in der Lyrik, also etwa im August 1940, also als die Annexion erfolgt war, die Annexion, also die Aufnahme in die sowjetische Völkerfamilie, die geschah Anfang August 1940 mit einem großen, pompösen Akt im Kreml. Danach setzte sofort die unverfrorene, direkte die Repressalien ein. Und die Schriftsteller wurden also ab September, Oktober, November wurde klar, das ist also eine brutale fremde Herrschaft. Also es ist nicht nur eine Besatzung, sondern zusätzlich noch eine totalitäre Diktatur. Und das jetzt zu verarbeiten in der Nachkriegszeit, also jetzt seit der Wende, läuft darauf hinaus, dass man vielleicht diese ersten Monate der ersten sowjetischen Okkupation, in denen sich so mancher vielleicht doch gedacht hat, ich versuche einmal so etwas wie zu lavieren oder mal zu schauen, ob es nicht doch vielleicht eine soziale Gerechtigkeit geben könnte, das wird vielleicht verschwiegen. Aber ich glaube nicht, dass es den Riss in den Familien gibt unter Kollaboranten oder eben dann Patrioten, sondern ich glaube, dass die eigentliche Diskussion, die schwer in Gang kommt im Augenblick, ist die Frage, wie hat man in der Sowjetzeit gelebt, wie hat man sich angepasst. Es besteht ein entscheidender Unterschied, glaube ich, zwischen Ostdeutschland, der ehemaligen DDR, aus der ich ja komme, und Sowjet-Litauen insofern, als dass dieser sowjetische Sozialismus oder der Sozialismus überhaupt in Litauen von der überwiegenden, absoluten Mehrheit der Bevölkerung, und das sagt auch Thomas Venclova zum Beispiel, der zur anderen, also zu dieser verschwindend anderen Minderheit gehört hat, von der absoluten Mehrheit der Bevölkerung als Ideologie einer fremden, totalitären Besatzungsmacht gesehen wurde, während in der DDR oder vielleicht auch in Teilen Westdeutschlands ja doch dieser Sozialismus als eine Art Utopie oder Ideal gilt. Und da ist ein riesiger Unterschied zwischen Litauen und Deutschland.
Vielen Dank. Thomas Venclova, bloß wenn hier so Namen mal fallen, einer der wichtigsten litauischen Lyriker seiner Generation, 1937 geboren, gerade bei Suhrkamp, ein sehr, sehr interessanter Interviewband von der Claudia übersetzt. Wer Interesse hat, mehr an den Namen, dort findet man was zu Thomas Venclova. Eugenius, wir sprechen ja über Traumata eigentlich. Was hat diese ganze Geschichte hinterlassen? Wie würdest du sagen, so aus ganz persönlicher Sicht, aus der Sicht deiner Familie, aber auch deiner Freunde, mit denen sozusagen, wie lässt sich dieses Traumata beschreiben? Wie gibt es, also wie legt es sich wie ein Schatten sozusagen über den Alltag? Wie kann man das fassbar machen? Wie würdest du das beschreiben, diese zurückgebliebenen Traumata, mit denen die Gesellschaften heute noch umzugehen haben und die dann natürlich auch immer im Hintergrund mitschwingen, wenn es um Russland geht?
Na, apie traumą kalbant, tai vis tiek mes turime dar truputėlį grįžti vis dėlto į tuos okupacijos laikus.
Wenn wir schon über Trauma sprechen, sollten wir zurück in die Okkupationszeiten zurückkehren.
Aš vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad tarpukario prieš okupaciją Lietuva ir Latvija ir Estija tai buvo pakankamai gerai ekonomiškai tvirtai stovinčios valstybės ir orientuotos būtent į Europą. Tai buvo Europos valstybės. Jos tikrai nesiblaškė tuo metu dėl tarp rytų ir vakarų.
Man muss ja sagen, dass vor der russischen Besetzung war Litauen, Lettland und Estland ziemlich europäisch orientierte Länder, die nach den europäischen Standards gelebt haben.
Ir okupacija buvo iš tiesų labai skausminga, mes jau kalbėjom apie tremtį, beje, skaičiai yra kur kas didesni, iš tiesų ten Mirko minėjo 30 tūkstančių ir kiek tai buvo 41 metais tiek ištremta. Po karo, kai rusai vėl grįžo į Lietuvą, buvo dar tūkstančiai, dabar priskaičiuojama iki kelių šimtų tūkstančių lietuvių ištremtų ir žuvusių Sibire.
Die Okkupation natürlich ist ein schmerzhaftes Thema für Litauer und die Balten. Und man muss sagen, dass deportiert wurden viel mehr, als tatsächlich erwähnt wurde mit den Zahlen.
Buvo labai stiprus pasipriešinimas, nepriklausomybės gynimas ir miškuose, į miškus buvo išėję ginti Lietuvos nepriklausomybės, pabrėžiu, tai apie 30 tūkstančių lietuvių.
Man muss auch erst sagen, dass auch ganz großer Widerstand gegen die Okkupation stattfand in Litauen. Viele haben in Wälderbrüder gekämpft.
Iš kurių dauguma žuvo miškuose.
Viele sind auch ums Leben gekommen.
Ir tas pasipriešinimas tęsėsi iki 1953 metų. Jeigu jūs įsivaizduot, ką tai reiškia.
53. Und dieser Widerstand dauerte relativ lange bis zum 1953.
Dar vienas traumos momentas buvo, kai jau traukėsi frontas judėjo į vakarus ir rusai stumė vokiečius tolin, su vokiečiais traukėsi didelė dalis lietuvių.
Noch ein Punkt, den man erwähnen zum Thema sollte, ist ja die Bewegung des Frontes, als die deutsche Armee zurück wieder nach Westen ging und von Russen vertrieben wurde. Mit denen sind ja auch viele Litauer gegangen.
Mirko jau minėjo, kad tai ir buvo ir Vokietijoje, didžioji dalis lietuvių pasitraukusių, jie laikinai apsigyveno Vokietijoje ir jų buvo apie 75-70 tūkstančių.
Mirko hat schon erwähnt, dass auch viele Litauer hier in Deutschland waren und das ist ungefähr die 70.000.
Ir dauguma tai buvo išsilavinę, inteligentiški žmonės.
Viele waren sehr gebildet und sehr intelligente Menschen.
Iš Lietuvos su vokiečiais kartu pasitraukė apie 2/3 Lietuvos rašytojų.
Sogar 2/3 von den Schriftstellern sind ja ausgewandert.
Taigi jūs galite įsivaizduoti, kokia tai buvo trauma mažai tautai, kuri prarado praktiškai didžiąją dalį savo intelekto, savo potencijos.
Sie können vorstellen, was das für ein kleines Land bedeutet. So viele geistige Personen, geistig starke Personen, intelligente Personen zu verlieren.
Ir be abejo toliau ta trauma buvo gilinama, nes mes 50 metų gyvenome okupuoti ir tai buvo ir žmonės buvo ir sodinami kalėjimus, ir cenzūra, ir siunčiami psichiatrinės ligoninės tie, kurie mąstė kitaip.
Ohne Zweifel, die Okkupation hat ja sehr viel noch dazu beigetragen, dass die Okkupation hat das noch verstärkt, also das Unwohlsein des Landes, der Bevölkerung und viele wurden ins Gefängnis geschickt, in die psychiatrischen Krankenhäusern.
Buvo persiekėjami kitaip manantis, buvo cenzūra.
Pagaliau, wurden verfolgt an das Denkende, sehr große Zensur.
pagaliau istorija buvo perrašoma, mes negalėjome mokyti savo istorijos, mums buvo viskas kitaip aiškinama, negu buvo iš tiesų.
Sogar die Geschichte wurde neu geschrieben. Wir durften nicht unsere eigene Geschichte lernen. Wir mussten alles neu.
Ir tai buvo be abejo labai ilgalaikė trauma. O jeigu kalbėti apie jau tokius asmeniškesnius dalykus, aš tiesiog galiu porą pavyzdžių, kurie yra tiesiogiai susiję su mano šeima, su mano gimine. Tai, sakykime, mano mama Sibirė labai norėjo būti medicinos sesele.
Und jetzt noch ein paar Beispiele aus meiner eigenen Geschichte, aus meiner persönlichen Geschichte. Zum Beispiel meine Mutter wollte sehr gern Krankenschwester werden.
Jinai puikiai išlaikė egzaminus.
Sie hatte sehr gut die Prüfungen abgelegt.
Ir jos nepriėmė.
Und sie wurde nicht genommen.
Ir nieko neaiškino. Bet buvo viskas aišku.
Die haben nicht erklärt, warum sie nicht genommen wurde.
Ir jinai iki šiol tai prisimena, kaip pat galėjau gyventi kitokį gyvenimą. Ta, kuris jai buvo artimas, bet jinai dėja to negalėjo padaryti.
Sie erinnert sich bis heute noch, dass ihr Leben ganz anders gewesen wäre, wenn sie doch angenommen wurde als Krankenschwester.
Mano žmonos tėvas jaunystėje vertėjas rašė eilėraščius.
Der Vater von meiner Ehefrau war ja Dichter, Übersetzer.
Ir saugumas rado keletą, jis buvo studentas, saugumas rado keletą eilėraščių, kurie buvo jų galva antitarybiniai.
Und die sowjetische
Rašė eilėraščius, jaunas studentas. Saugumas
KGB. KGB hat er gefunden, was es denen nicht gepasst hat in den Gedichten.
Mano žmonos patėvis taip pat jo rankraščiuose rado tekstų, už kuriuos jisai... žmonos tėvas buvo nuteistas 5 metams kalėjimo už tos 3 eilėraščius.
Und die Gedichten, die nicht angebracht erschienen sind, dieser 3 Gedichten, dafür wurde er für 5 Jahre Gefängnis bestraft.
Panaši istorija atsitiko su žmonos patėviu, kuris irgi taip buvo rašytojas, yra rašytojas, dabar Lietuvoje žinomas rašytojas Ignatavičius, taip pat buvo nuteistas 4 metams už tekstus.
Ähnliche Geschichte ist mit dem Stiefvater von meiner Ehefrau passiert, also der wurde auch für die unpassenden Gedichte bestraft worden. Aber jetzt ist er ganz bekannter Schriftsteller in Litauen.
Mano močiutė grįžusi iš Sibiro po kelerių metų nusižudė.
Meine Oma, als sie zurück aus Sibirien nach Litauen kam, hat ja den Druck nicht ertragen, hat sich umgebracht.
Ir aš galėčiau tęsti ir tęsti. Tai prasme, tos asmeninės traumos jos yra susijusios labai konkrečiai. Ir aš netgi galėčiau pasakyti, kad kaip aš šiandien gyvenu, aš jaučiu, man atrodo, kad yra ta trauma yra dar gyva, nes esu jautrus pakankamai prievartai ir tam tikram agresyvumui. Ir aš visada kažkaip prisibijau ir netgi šiandien eidamas aš irgi prisibijojau dalyvauti čia, nes man atrodo, kad aš turiu padaryti taip, kad niekas nebaustų. Ta baimė, jinai yra įsišaknyjusi pakankamai giliai.
Ich könnte auch viele weitere Geschichten aus meinem persönlichen Leben erzählen und ich muss sagen, dass die Traumata immer noch unterschwellig lebt. Ich habe auch persönlich selbst die Angst in mir.
Todėl, kad yra ta baimė padaryti kažką netokio, padaryti negerai. Ir na, ta baimė, kuri mus persikė 50 metų, bausmė už tai, kad tu netaip kelbi, netaip elgiesi, netaip mastai.
Also die Angst, die empfindet, ist ja Traumata aus der sowjetischen Zeit, dass man trotzdem also nicht sich so benimmt, wie man benehmen müsste. Angst zu sich selbst zu stehen, wie man ist, die ist unterschwellig noch lebendig.
Bet man atrodo, kad man jau sekasi truputėlį iš to išeiti ir Lietuvai taip pat po truputėlį Lietuvai išeina iš tos traumos.
Es ist aber so, dass man auch langsam mit dem Traumata klarkommt und sich langsam auch nicht nur ich, sondern auch das litauische Volk davon befreit.
Ja, und darüber hat Eugenius auch in seinem neuen Essayband Risse, der gerade erschienen ist, sehr viel geschrieben. Und da kann man also, wer das liest, eine Reise durch die Brezhnev-Ära, durch die Brezhnev-Zeit, durch die Sowjetunion, der wird viele Erklärungen finden, sagen wir detaillierter beschrieben, als Eugenius das hier kann. Gucken wir nochmal, also auf diesen Traumata, die er gerade geschildert hat, das war ja sozusagen auch die Saat der Unabhängigkeitsbewegung, die dann in den baltischen Staaten aufging und die dazu führte, dass es 1990 sozusagen zur Unabhängigkeit kommen konnte. Nun bist du, Sergej, und das interessiert mich auch persönlich mal, als Russe 1987 aus Moskau nach Riga, nach Lettland gezogen, in einem Land, wo es gärte, wo die Leute schon im Aufruhr waren, Perestroika gab es schon 3 Jahre. Wie hast du denn das da erlebt? Wie hat man dich denn als Russen dort, wie hast du dich als Russe in dieser Zeit gefühlt? Hast du noch Erinnerungen an diese Zeit?
Ja, ich habe Erinnerungen genannt. Ich habe Ja, natürlich habe ich Erinnerungen an diese Zeit und ziemlich gute und poetische Erinnerungen. Ich habe daran teilgenommen und, wie heute sagt man, auf den Barrikaden gestanden. Aber es geht nicht mit meinem, ja?
Ja.
Und ich würde sagen, dass ich bin ziemlich gut in heutige Gesellschaft, lettische Gesellschaft integriert. Ich übersetze aus dem Lettischen und ich schreibe auch lettisch. Ich schreibe und sogar erhalte verschiedene Werkstätte, wo ich lehre, wie man aus dem Lettischen und ins Lettische übersetzen soll. Aber trotzdem verstehe ich gut, was bedeutet ein Mensch der zweiten Klasse sein. Ja, weil ich kein Lette bin und was noch schlimmer ist, ich will nicht ein Lette sein. Und ja, ich habe schon gesagt, dass unsere Gesellschaft ihr sehr schön gespalten, ja, und diese Grenze, die sollten zwischen Arm und Reich verlaufen, sind ein bisschen künstlich verschoben, weil die Leute, die an der Macht sind, ziehen diese Grenze, also trampen, ja, zwischen der Nationen. Ja? Und es gibt 2 einzelne Gemeinden in Lettland, die Russen und die Letten, und wir sind heutzutage in einer sehr unangenehmen und peinlichen Situation geraten, aber jede Gemeinde sucht den Ausgang selbstständig und allein. Und darum wollte ich noch eine Bemerkung hinfügen für das von Claudia Gesagtes. Ich möchte das Wort pro-russisch vermeiden, weil der Mensch, der einfach ein Gefühl der Unsicherheit hat oder pro-kommunistisch ist, soll nicht obligatorisch pro-russisch sein. Und ich habe auch nicht gelernt, dass wirklich viele eingeborene Letten war sehr prokommunistisch eingestimmt. Niemand weiß vielleicht hier, dass der Begründer des Systems der sowjetischen Konzentrationslager war eingeborene echte ethnische Lette. Und er war gleichzeitig der Leiter des berühmtesten KZ Solovki. Das war Theodor Eichmann. Eigentlich der ich weiß nicht, ob das ein genaues Wort ist, ein Begründer der Roten Armee war der Lette. Der erste Kommandant des Kremls war der Lette. Der Begründer der, des Geheimdienstes der Sowjetunion war der Lette. Janis Berzinsch, Janis Peters, Jukum Svacetis. Sie waren sehr kommunistisch. Ja, und ja, und heutzutage mehrere Letten, besonders die, die zu den älteren Generationen gehören, sie bedauern die sowjetische Vergangenheit nicht. Und sowjetisch ist nicht mehr ein Schimpfwort, sondern irgendwie ein Symbol der Sicherheit geworden. Das finde ich blöd. Ich finde das blöd. Aber wir haben jetzt wieder eine falsche Erinnerung. Damals haben wir die Erinnerungen, die waren von der Sowjetunion falsifiziert. Und heute haben wir auch wieder eine neue Erinnerung. Und heutzutage denken wir über unsere Vergangenheit mit gewissen Sentiment. So ist es. Leider, würde ich sagen.
Ja, die Zeit. Hallo? Ja, also jetzt kann man mich wieder. Die Zeit schreitet ein bisschen voran, deswegen, wir kommen fast schon zum Ende, aber ich will nochmal aufbauen. Wir haben eine falsche Erinnerung. Also es passiert jetzt in den baltischen Staaten, aber nicht nur dort, etwas, wo wir uns falsch erinnern. Was passiert, wenn man sich falsch erinnert? Welche Politik wird auf einer gemacht, wenn sie auf einer falschen Erinnerung beruht? Und was macht Russland damit? Wo setzt die russische Propaganda zum Beispiel an? Wo setzt vielleicht auch die Gegenpropaganda an, national oder nationalistisch? Und meine Frage jetzt vielleicht an Claudia, die ja sehr oft unterwegs ist in diesen Ländern, vor allen Dingen Litauen, sehr viele Freunde da hat. Da müssen wir jetzt auch über Angst reden oder über Ängste. Wie begegnen dir sozusagen aus diese Ängste, die jetzt so hervorsprießen, aus all dem, was wir hier besprochen haben, wie begegnen die einem Alltag da? Fühlen die Balten sich sicher? Fühlen die sich im Moment beschützt? Was müssen wir sehen, um die Angst und die Ängste der Balten, der Litauer vor diesem großen, übermächtig scheinenden Russland zu verstehen? Wie redet man im Freundeskreis darüber?
Also ich denke, ich glaube, es ist wie bei vielen Krisenorten dieser Welt, dass man, wenn man von außen schaut, oft mehr die Gefahr wahrnimmt, als wenn man dann sich diesem Land nähert und sich dort befindet. Das heißt, meine persönliche Angst und Beunruhigung wird tatsächlich geringer, je mehr ich mich Litauen nähere. Und wenn ich selbst in Litauen bin, dann spüre ich, das Leben geht natürlich weiter und die Menschen leben dort weiter. Sie beobachten allerdings natürlich die Politik sehr genau. Sehen Tendenzen viel, viel früher. Sie verstehen, dass die russische Gesellschaft nicht nach dem Totalitarismus mit sich ins Gericht gegangen ist, dass es keine Vergangenheitsbewältigung gegeben hat, dass die Medien pausenlos auch ins Baltikum sehr, sehr aggressive, wirklich, wirklich beängstigende Propaganda senden. Und trotzdem leben sie ihren Alltag und ihr Leben weiter. Aber es gibt natürlich unten drunter die Beunruhigung. Und darüber wird gelegentlich gesprochen, natürlich. Also als im Georgienkrieg gab es dann schon Gespräche auch zwischen mir und Schriftstellern, die ich also erlebe als normalerweise nicht Menschen, die über Politik schreiben und auch wenig über Geschichte vielleicht und schon gar nicht militant wirken. die plötzlich sagen, wir sitzen da und überlegen, okay, wir haben in der Zwischenkriegszeit einen Verteidigungshaushalt gehabt und haben letztlich nicht gekämpft. Finnland hat gekämpft und gewonnen. Wir überlegen jetzt, was tun wir? Was tun wir? Wir haben Kinder, wir haben Verwandte, wir haben Frauen oder Männer. Gehe ich ganz konkret, habe ich also erfahren, gehe ich in den Wald, versuche ich mich der Armee anzuschließen, suche ich nach einem Ort im Exil, versuche ich meine Familie in Sicherheit zu bringen. Diese Fragen hat eigentlich letztlich in Litauen, soweit ich das verstehe, und ich möchte jetzt nicht für die Litauer reden, und ich kann auch nur für Litauen sprechen, also für Estland und Lettland kann ich nicht sprechen, weil ich da nicht so lange nicht gewesen bin. Die hat eigentlich jeder für sich in irgendeiner Weise gelöst und sich das überlegt, was er im Zweifelsfall vielleicht oder sie tun könnte. So ist das. Aber ich glaube, kein Hang zur Panik, sondern eher das Gefühl, wir haben eine Verantwortung in unserer Gesellschaft. Das Gefühl für Verantwortung steigt, auch für die EU im Übrigen. Früher hieß es, die EU-Mitgliedschaft und die NATO-Mitgliedschaft sind eine Auszeichnung und damit sind wir in Sicherheit und damit ist das Ziel unserer Geschichte quasi erreicht und die Geschichte beendet. Inzwischen verstehen sie, nein, 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 wir müssen als Verantwortung übernehmen, mittun und versuchen, Entscheidungen mitzutragen, so dass unsere Bevölkerung auch mit der EU-Mitgliedschaft zufrieden ist. Und dass unsere Bevölkerung dann eben auch in der Lage ist, ein Mitspracherecht zu haben, wenn es um Entscheidungen in Brüssel geht. Und wie werden die eigentlich getroffen? Das heißt, es gibt eine Hinwendung zur Politik, die es früher in der Sowjetzeit so nicht gegeben hat. Man hat sich möglichst aus der Politik rausgehalten oder eben Karriere gemacht. Und das gibt es. Und ich glaube, diese Verantwortung, diese gewachsene Verantwortung in der Gesellschaft, also bis hin auf das Kleinste, darüber hat Eugenius ein Essay geschrieben vor einem Monat etwa, dieses gewachsene politische und gesellschaftliche Bewusstsein, das ist eigentlich ein sehr guter Ertrag dieser Situation.
Ja, also die Gesellschaften politisieren sich wieder. Das ist also eines, was man beobachten kann. Letzte Frage mit Bitte um ganz kurze Antwort. Am Rathaus in Vilnius gibt es eine Tafel. Wer dort schon mal gewesen ist, der wird sie kennen. Dort ist der Ausspruch eines amerikanischen Präsidenten, der sagt im Prinzip, ich kürze das mal, wer Litauen angreift, greift die NATO oder greift die Vereinigten Staaten an. Jetzt haben wir 4 Bataillone ins Baltikum geschickt. Wir haben 450 auch deutsche Soldaten dort. Fühlst du dich jetzt sicherer? Fühlst du dich beschützt?
Na, čia kaip tik aš galvoju labai geras ir klausimas pabaigai, kadangi jau nedaug laiko liko.
Das ist eine sehr gute Frage zum Schluss der Diskussion.
Nes man atrodo, kad mes dar ne visi suprantame, aš turime Europą, mes dar ne visi suprantame, kad Lietuvos klausimas tai nėra vien tik tai Lietuvos klausimas ar Latvijos, nėra Latvijos klausimas.
Ich glaube, wir verstehen bis jetzt noch nicht, dass das Litauen-Frage ist nicht nur Litauen-Frage, sondern auch, oder Lettland-Frage ist ja nur Lettland-Frage, das ist EU-Frage.
Mes dar turbūt ne iki galo suvokiame, kad iki 89 metų buvo viena siena, kuri ėjo per Berlyno vidurį.
Wir verstehen das immer noch nicht alle, dass es auch mitten in Berlin eine Grenze damals war.
Ir dabar ta siena įeina palei Lietuvą, Latviją, Estiją.
Und dass diese Grenze hat sich ja über Lettland, Litauen und Estland gezogen.
Ta siena tai yra ne Lietuvos, ne Latvijos, ne Estijos siena.
Diese Grenze ist nicht von Litauen, Lettland oder Estland.
Tai yra visų pirma Europos siena.
Das ist europäische Grenze.
Ir be abejo, mes stodami į NATO, mes buvome pilni euforijos, mes labai džiaugiamės ir iki šiol tikrai tuo esame laimingi.
Als wir NATO beigetreten sind, wir waren voller Euphorie und wir waren sehr zufrieden und glücklich damit.
Bet klausimas, ar gins, ar negins, tai yra vėlgi ne tik jau šį kartą mūsų likimo klausimas.
Die Frage ist, ob NATO tatsächlich uns beschützt oder nicht, das ist ja vielleicht auch die Frage des Schicksals.
Tai reiškia, kad subyra visa Europa ir aš to niekiek nebejoju, tai yra mano 100% įsitikinimas. Žlunga NATO, žlunga Europos Sąjunga, tai yra vakarų civilizacijos pabaiga. Atrodo smulkmena Lietuva, bet tai yra mano nuomonė taip.
falls NATO nicht beschützt, das bedeutet auch das Ende von der Europäischen Union und auch das Ende und Zusammenbruch von NATO.
Ja, vielen Dank für die Diskussion. Unsere Gäste sind so stark nachgefragt, sie müssen jetzt, wir beide machen noch weiter, aber die Claudia und der Eugenius verlassen uns jetzt, die müssen nämlich in eine Arte-Sendung, aber wir beide bleiben noch 10 Minuten und Sergej steht auch noch für Fragen zur Verfügung. Ja, du wolltest ja zu dieser Frage auch noch etwas sagen. So, wir sind, wie gesagt, Sergej.
Ich finde, dass Eugenius hat absolut richtig gesagt, dass das alles ist leider eine Frage des Schicksals. Und ich erinnere mich an eines Lied, das haben wir in der Schule gesungen, ja. Und also habe ich nicht alles schon vergessen. Das war ein Lied von Eugenij Jevtuschenko, ob Russland Krieg will oder nicht. Und ich denke, dass Russland will Krieg nicht. Ich denke, dass das Westen ein bisschen falsch Putin einschätzt. Putin ist kein Monster. Er ist überreicher Mann, ist ein quasi Oligarch. Er hat eine unendliche Macht in Russland und er will das irgendwie zu verteidigen. Russland ist total arm geworden und er versucht und verschiedene Verfahren und Eingänge, wie seine Macht, seine Stelle und seine Besitztümer zu verteidigen. Aber er will den Krieg nicht, natürlich. Weil Krieg für ihn bedeutet, alles zu verlieren. Stalin zum Beispiel, er hat nur eine bloße Macht gemacht. Das war eine abstrakte Macht. Und Stalin, wie sagt man, die Welt ist ein Dorf. Stalin hat gedacht, dass die Welt ist sein Dorf. Dass die Welt sein Dorf ist. Ja? Putin denkt so nicht. Er ist ein sehr gescheiter Kerl, der hat so viel Geld gestohlen, dass jetzt für ihn ist derzeit einfach eine Kompromisse zu suchen. Ja? Er weiß noch nicht wie. Und ich denke, dass die westlichen Politiker sollen nicht so dickköpfig gegen ihn sein, sondern ein bisschen schlau und gewitzt. Das Erstes. Und zweitens, wir sollen uns einigen. Und Beispiel des Finnlands zeigt uns, ja, dass russisch-finnische Krieg, die mit dem Sieg des niedriges Land beendet hat, zeigt uns, dass dieser Monster Russland nicht so schrecklich ist. Russland sieht uns, sie hat ein Fremdbild, wie einig sind wir. Und wenn sie stark sind, ohne NATO, weil natürlich, das ist Schicksal und alles war passieren. Und was NATO-Raketen können uns nicht schützen, sie können nur antworten. Und wenn sie antworten, dann es bleibt eine unbewohnte Erde ohne Menschen, alles wird verbannt, aber diese leere Erde verliert nicht ihre europäische Gehörigkeit. Und ich sah in stahlernen Augen eines NATO-Generals, dass er uns betrachtet nur als Landebahn für NATO-Flugzeuge. Ja, und ich empfehle das als Drohung.
Ja, also das ist die Sicht eines in Lettland lebenden Russen, der nicht Lette werden will. Sozusagen, und das muss man auch akzeptieren. Ich will aber auch gleich sagen, es ist ein sehr kolportierter Trugschluss, wenn behauptet wird, die russischen Minderheiten, Lettland hat die größte der baltischen Staaten, sie sind eben das nicht, sie sind nicht die fünfte Kolonne Moskaus und sie betrachten sich auch nicht so. Das muss man einfach wissen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass die russische Propaganda, sagen wir mal, die existiert, und die auch besorgniserregend in einigen Teilen ist, dort wirklich auf fruchtbaren Boden fehlt. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Die Russen, die dort leben, sind nicht die fünfte Kolonne Moskaus. Das ist erstmal eine interessante sozusagen Beobachtung, die man auch machen kann. Wir kommen zum Schluss. Ich glaube, die baltischen Staaten werden trotzdem dir da nicht ganz so zustimmen. Die Angst ist ja einfach da und man muss versuchen, geschickt sozusagen auf diplomatischen Wege jede Eskalation vermeiden. Und ich glaube, das hat die NATO mit diesen homöopathischen Dosen von Soldaten, die sie dorthin schickt, auch getan. Und ich glaube, das ist von Russland zumindest partiell auch verstanden worden. Vor kurzem hat erst der estnische Ministerpräsident gesagt, dass er sich derzeit von Russland nicht bedroht fühlt, aber man müsse die Sticheleien sehr genau beobachten. Ja, so viel vielleicht. Wir können nicht alle Fragen lösen. So sind am Ende wieder alle Fragen offen und mit denen entlassen wir Sie in den Tag. Wir hoffen, Sie haben trotzdem einen Erkenntnisgewinn gezogen, haben interessante Sachen gehört. Ich bedanke mich nochmal bei den leider nicht mehr anwesenden Eugenius Alischanka und der charmanten Übersetzerin Claudia Sinnig und Sergej von dir. Bei dir natürlich auch. Vielen Dank und vielen Dank für Ihr Interesse.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte zum Einschluss etwas freudigartig sagen. Die Ängste, die Angst selbst ist eine sehr süße Sache. Und das ist auch eine Drohung. Ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.